vor Gott mein Herz ausschütten. Gerade dann, wenn ich entmutigt bin, wenn ich enttäuscht bin. Ein paar Bibelstellen dazu. David schreibt im Psalm 62, Vers 9, vertraut auf ihn zu jeder Zeit, ihr alle aus meinem Volk, schüttet ihm euer Herz aus. Gott ist unsere Zuflucht. Derselbe Autor, Psalm 142, 3, ich schütte meine Anliegen vor ihm aus, meine Not erzähle ich vor ihm. Psalm 46, 2, Gott ist meine Zuflucht und Stärke, ein Beistand in den Nöten, die mich getroffen haben. 1. Samuel 1, 15, Hanna wird vom Priester Eli verdächtigt, betrunken zu sein. Sie hat leise flüsternd oder stumm flüsternd ihre Not vor Gott, sondern ich habe mein Herz vor Gott ausgeschüttet. Klagelieder 2,19, schütte wie Wasser dein Herz aus vor dem Angesicht Gottes des Herrn. Philipper 4,6, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet, Flehen, mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Gott ist interessiert an unserem Leben, komplett. Er ist besonders daran interessiert, dass unsere Innenhygiene stimmt. Wie viele Enttäuschungen gibt es? Wie viele Menschen habe ich kennengelernt, die über Jahrzehnte hinweg tief enttäuscht waren, tief betroffen waren, beleidigt waren, dass Gott nicht so gehandelt hat, wie sie sich das gewünscht hätten. Und hier kommt die Dimension Gottes ins Spiel. Ich bete und ich soll beten. Ihr betet, ihr habt nicht, weil ihr nicht betet, sagt uns der Schreiber des Jakobusbriefs. Eine andere Stelle, eine Witwe bestürmt einen Richter, volles Rohr, Tag und Nacht, das schafft mir recht. Und dann sagt der Richter, die wird mir noch was antun, also werde ich ihr doch notgedrungenerweise ihren Wunsch erfüllen müssen. Das ist die andere Seite des Betens. Es gibt viele Facetten. Wie sieht es bei dir aus? Bist du irgendwo enttäuscht, tief enttäuscht? Vielleicht über Jahre hinweg schon. Das ist nichts geworden damals mit meiner Berufswahl. Meine Eltern haben mir das verboten oder irgendwelche anderen Umstände haben das nicht so geführt, dass ich diesen Beruf ergreifen konnte. Was für eine tiefe Enttäuschung. Und jetzt mache ich halt irgendwas anders. Es kann schon nagen. Eine Frau wird gern Mama geworden. Und sie weiß gar nicht, woher das kommt. Sie hat sich damit abgefunden und dann wird sie traurig. Eine tiefe Traurigkeit breitet sich in ihr aus und lähmt sie und macht sie lebensunfähig. Unfähig, macht sie unfähig, darüber hinauszukommen. Hier wäre es gut, wenn Hilfe gekommen wäre, wenn sie sich Hilfe suchen würde. Das ist ein Ballast. Ein Pastor wurde berufen, nach Afrika zu gehen, in den Kongo. Sein heißester Wunsch, endlich mit meiner Frau gehe ich in ein Projekt in den Kongo. Alles wurde vorbereitet. Alles, sie hatten ihre Wohnung aufgelöst, alles war klar. Dann kam ein Anruf von der Missionsgesellschaft und haben gesagt, da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Dann kam ein Gespräch, da sind Spender und Spenderinnen abgesprungen und die Missionsgesellschaft sagt, können wir so nicht mehr machen, vielleicht könnt ihr was anderes machen. Und es brach für ihn eine Welt zusammen. Das, wovon er dachte, das ist Gottes Wille für mich, das ist unsere Berufung für mich und meine Frau, war plötzlich vom Tisch. Das ist schon schwer. Im letzten Jahr hatten wir dramatische Zeiten, Wochen, Monate. Eine fantastische Botschaft, Nachricht erreichte uns im Frühjahr, ihr werdet Großeltern. Im Herbst kam dann die Nachricht, das Kind ist schwer krank. Wir haben gebetet wie die Weltmeister. Herr, tun Wunder, ist doch gar kein Problem. Ein Wort und es ist gesund. Das kam aber nicht so und dann kam Plan B, unser Plan B-Gebet, Herr, lass es uns wenigstens sehen. Erspar uns gut. Am 14.12. kam das Kind zur Welt. Wir hatten 9 Tage Zeit, es kennenzulernen. Und immer war auch diesem Kind und den Danke dafür, erspar diesem Kind und den Eltern diese Odyssee, die drohen würde durch die Operationssäle der Krankenhäuser. Erspar es ihm und auch uns. Und wenn du es vorzeitig bei dir haben möchtest, bitte, hol es zu dir. 9 Tage später, am 22.12. hat Gott das so gemacht. Er holte unsere Enkeltochter heim. Und in dem allen ist viel, viel Gutes passiert. Da öffneten sich die Türen in der Uniklinik in Heidelberg. Niemand hätte das je für möglich gehalten. Die Eltern durften auf der Station bleiben, Intermedia Care, das gab es vorher noch nie. Vorher und bis heute ist es so, dass nur ein Elternteil dort sein konnte. Dann ein noch größeres Wunder, die beiden Großelternpaare bekamen auch Zutritt, das gab es noch nie. Und eine unglaubliche Mannschaft, ein unglaubliches Team von hochmotivierten, einfühlsamen Krankenschwestern, Ärzten. Unglaublich. Und unsere Lieblingskinder, Schwiegersohn und Tochter, bekamen Kraft in diesem völlig unglaublichen Setting, in diesem schlimmen, eigentlich Frieden zu kriegen. Wir kommen gerne in dieses Zimmer, da ist Frieden. Das erleben wir sonst unter Umständen ganz anders. Wir beten und gut ist, ist manchmal völlig anders von dem. Was wir denken, was gut ist, das ist in seinem Denken vielleicht ganz anders. Wir kennen seine Dimension des Denkens nicht. Wir denken immer, wir kennen Gott. Natürlich kennen wir ein bisschen was. Wir kennen was durch Jesus, durch sein Wort, klar. Aber wie Gott im Tiefsten ist, er ist souverän, er ist heilig und er ist gleichzeitig barmherzig und liebevoll. Und das zusammenzukriegen ist für uns eine Dimension, die wir kaum kriegen können. Und jetzt kann man sich wehren dagegen. Sagen, das will ich aber nicht, jetzt bin ich aber beleidigt. Klar, kann man machen, man kann sauer sein, kann die Hände, die Fäuste schütteln und verzweifeln auch an anderen Aussagen, wenn da zum Beispiel steht, Psalm 145, 19, er tut, was die Gottesfürchtigen begehren und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Ja, hat er auch bei uns. Aber anders. Er kennt doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt, Psalm 4, Vers 4. Der Herr hört, wenn ich anrufe. Gott hört jedes Gebet, bin ich völlig, völlig überzeugt. Wie er es erhört, wann er es erhört, ob er es erhört, oder ob er sagt, das ist nicht gut für dich, das ist nicht gut für das Kind. Das ist seine Sache. Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Die ersten 3 Bitten des Vaterunsers. Ist uns das ernst? Nehmen wir Gott in diese Dimension unseres Leidens mit rein. Auf die Suche nach den Schätzen in der Dunkelheit. Halten wir das aus? Wollen wir? Nutzen wir unsere Zeit, ihr jüngeren Menschen, ihr mittelalterlichen Menschen, wir älteren Menschen, nutzen wir diese Zeit, die wir jetzt noch haben, um stabil zu werden in unserer Beziehung zu Jesus, verwurzelt zu werden im festen Vertrauen auf ihn, dass wir selbstständig, ohne dass wir jemanden haben, eine so klare Beziehung haben, dass wir das tragen können. Darüber hinaus ist es immer gut, andere Menschen an der Seite zu haben, die sagen, ich bin an deiner Seite. Da muss man gar nicht viel sagen. Komm her, wenn du magst, ich nehme dich mal in den Arm. Ich kann es nicht verstehen. Ich finde es nicht gut, aber ich bin an deiner Seite. Wir beten für dich. Wir sind dabei und es dann zu tun, wäre gut. Die Fähigkeit zu klagen, über einen Verlust zu klagen, Kummer zuzulassen, das auch zu benennen, ist eine ganz wichtige Voraussetzung, damit wir leben können. Das ist in einer Partnerschaft genauso. Wenn man nicht gelernt hat, miteinander zu reden, auch die unangenehmen Dinge einander zu sagen, in der guten Form natürlich, in der guten Art, dann ist diese Partnerschaft gefährdet. Ob jemand emotional gefestigt ist, hat damit zu tun, ob er fähig ist, vor Gott zu klagen und sich zu trauen, wütend zu sein. Das ist unglaublich. Der Hiob, der Mann, der so viel Unrecht erlebt hat, oder unverschuldetes Leid erlebt hat, ist uns ein Beispiel. Vorher steht noch in Hebräer 5, Vers 7 über Jesus. Jetzt hören wir mal gut zu. Als er noch auf dieser Erde lebte, hat Jesus sich im Gebet mit Bitten und Flehen an Gott gewandt, der ihn vom Tod retten konnte. Mit lautem Rufen und unter Tränen hat er seine Not vor ihn gebracht. Unter lautem Rufen, unter Tränen, schreiend, weinend, hat er seine Not vor Gott gebracht. Die beste Adresse, die es gibt. Wir können zum Telefon greifen und unsere Not irgendwem sagen, ist auch nett, erleichtert manchmal, beschwert dann den anderen. Aber die erste Adresse, bevor ich mit jemand Menschlichem darüber spreche, ist Gott, ist Jesus. Gute Empfehlung. Und weil Jesus treu zu Gott hielt, ist er schließlich auch erhört worden. Ja, er durfte den Weg des Leids bis zum Ende gehen. Vater, wenn es irgendwie geht, lass diesen Kelch des Leidens, des Todes an mir vorübergehen. Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Treue zu Gott, offenes Klagen, Tränen vor ihm sind kein Widerspruch. Das gehört zu unserem Leben. Jetzt zu Hiob. Hiobs Botschaften bekommen, das Vieh wurde gestohlen, die Kinder sind ums Leben gekommen beim Partyfeiern. Er wird ziemlich krank und er sagt in Hiob 10, 1 bis 3, mal kurz hinhören, es ekelt mich vor diesem ganzen Leben, darum halte ich meine Klage nicht zurück. Es muss heraus, was mich verzweifeln lässt. Du kannst mich doch nicht einfach schuldig sprechen. Gott, sag mir jetzt, was wirfst du mir vor? Was bringt es dir, dass du so grausam bist? Verachtest du, was du geschaffen hast? Lässt gelingen, was Verbrecher planen? Darf man so mit Gott sprechen? Darf der das? Ist das nicht zu krass? Das darf er. Mich ekelt dieses Leben an. Sorry, Gott, aber das geht mir über mein Fassungsvermögen. Ich muss dir meine Klage vor die Füße werfen. Das kannst du einfach nicht mit mir machen. Warum bist du so grausam mit mir? Warum verachtest du mich auf diese Weise? Ein Drittel der Psalmen in der Bibel, das sind ja Lobpreislieder, sind Klagepsalmen, sind Leitpsalmen. Ich mache gerade mit bei einem Versuch, Songwriting zu lernen. Und jetzt hat noch nie jemand so einen Klagepsalm mal vertont. Stell dir vor, der Text würde so laufen wie jetzt Psalm 88, einer der krassesten Klagepsalmen ohne Happy End. Der geht so: Herr, mein Gott und Retter, Tag und Nacht schreie ich zu dir. Lass mein Gebet zu dir dringen, höre meinen Hilferuf. Ich habe mehr als genug gelitten, mit einem Fuß stehe ich schon im Grab. Alle meinen, mit mir sei es aus, die Kräfte schwinden mir, ich kann nicht mehr. Man hat mich aufgegeben wie einen Toten. Mir geht es wie den Erschlagenen, die man ins Massengrab geworfen hat. Du sorgst nicht mehr für sie, deine Hilfe erreicht sie nicht mehr. Stell dir mal so ein Refrain vor. Mir geht es wie einem Erschlagenen, den man ins Massengrab geworfen hat. Das wär doch gut singbar. Im letzten Vers dieses Abschnitts wagt der Autor dieses Psalms doch tatsächlich zu sagen zu Gott: Gott, mir geht es wie einem, an den du nicht mehr denkst. Ich bin gestorben für dich. Ich fühle mich wie einer, dessen Hilfe abgeschnitten ist, den du im Stich gelassen hast. Und das ist noch nicht alles. Jetzt setzt er noch einen drauf. Vers 7 bis 10, Psalm 88. In den tiefsten Abgrund hast du mich gestürzt, wo ewige Dunkelheit mich einschließt. Dein Zorn drückt mich zu Boden, in schweren Wogen rollt er über mich hin. Meine Freunde hast du mir entfremdet. Du-Botschaften sind immer schwierig, ne? Kennen wir schon aus der E-Beratung. Du ist ganz schlecht. Du hast mir meine Freunde entfremdet. Sie wenden sich voll Abscheu von mir ab. Ich bin im Elend gefangen, finde keinen Ausweg. Vor Schmerzen wird mir schwarz vor Augen. Tag für Tag schreie ich zu dir, Herr, und strecke meine Hände zu dir aus. Unglaubliche Vorwürfe. Du drückst mich zu Boden. Du tust mir weh. Du bist gegen mich. Du bist komplett gegen mich. Du hast meine Beziehung zerstört. Du bist schuld daran, dass sich die Leute von mir abwenden. Aber das ist immer noch nicht alles. Es kommt noch heftiger. Vers 15 bis 17, Psalm 88. Warum hast du mich verstoßen, Herr? Er kennt Gott. Warum hast du mich verstoßen, Herr? Warum verbirgst du dich vor mir? Warum bin ich für dich nicht mehr zu sprechen? Solange ich denken kann, bin ich gequält und dem Tode nah. Du erschreckst mich mit immer neuen Plagen, sodass ich fast irre werde an dir. Dein Zorn ist über mich gekommen wie ein Feuersturm, deine furchtbaren Angriffe zerschlagen mich. Hast du schon mal so mit Gott gesprochen? Dann wird es Zeit. Hier tut es einer und seine Worte finden sogar noch Aufnahme in die Heilige Schrift. Das ist Gottes Wort. Heman heißt der Autor dieser Verse, kommt ganz selten in der Bibel vor, an 4, 5 Stellen. Er ist einer der Lobpreisleiter. Ist nicht ganz klar, es gibt 2 Hemans. Dieser, von dem ich spreche, ist einer der Lobpreisleiter mit Asaf und Ethan. Sie stehen an der Spitze dieses Worship-Chors des Orchesters, die berufen sind, am Tempel zu dienen, Tag und Nacht Gott zu preisen, zu loben. Einmal steht Asaf in der Mitte in einer Beschreibung und dann steht Heman in der Mitte. Wenn es der war, war er einer der Lobpreisleiter. Dann gibt es noch einen anderen Heman, man ist sich nicht ganz klar, welcher das gewesen ist. Man weiß auch nicht, ob er nicht vielleicht aussätzig war. Längere Zeit hoffnungslos krank. Also das ist noch ein bisschen ungewiss, ich habe da nichts weiteres rausgekriegt. Der Autor dieser Verse, Heman, jetzt kommen wir zurück zu dem Psalm: Gott, du versteckst dich vor mir. Du entziehst dich mir. Ich rufe zu dir und du bist nicht für mich zu sprechen. Du lässt mich völlig im Stich. Und gleich anschließend, ich trage die Zeichen eines von dir Geschlagenen. Ich komme mir vor wie einer, dem Gott die Rute überzieht. Unglaubliche Vorwürfe erhebt Heman Gott gegenüber. Ist Gott wirklich so brutal? Ist er wirklich so gemein, so rücksichtslos, wie es dieser Mann jetzt hier behauptet? Um diese Frage geht es überhaupt nicht. Hier geht es um die Frage: Heman empfindet Gott so. Heman empfindet seine jetzige Lebenssituation. Da ist etwas vorgefallen, was wir nicht näher wissen, das dazu geführt hat, dass er seinen Gott überhaupt nicht mehr versteht. Das ist also nicht unnormal. Kennst du solche Momente in deinem Leben? Lass mal Revue passieren, wo du Gott nicht mehr verstehst. Ganz wichtige Momente. Und jetzt gilt es, mit diesen Momenten umzugehen, mit diesem Schmerz, der da ist. Und das ist seelsorgerlich wichtig für dich persönlich. Wie gehst du mit diesem Schmerz um? Lässt du ihn da? Ja, die Freude am Herrn ist meine Stärke und solche Sachen kommen dann. Das muss bearbeitet werden. wenn du nicht innerlich krank werden willst, wenn du nicht innerlich kraftlos werden willst, wenn du nicht Groll zulassen willst, wenn du dir aus Groll kommt dann Bitterkeit, da kommt eine Lawine in Gang, die du unbedingt verhindern müsst. Vielleicht steckst du gerade in so einer ausweglosen Situation. Jetzt haben sie mich zerschlagen, Angriffe von außen. Du dachtest, dein Vorhaben würde sich komplett mit Gottes Willen in deinem Leben decken. Das ist der Weg, das ist meine Berufung, den Weg gehe ich. Und dann ist etwas Unerwartetes geschehen und alles ist zusammengefallen. Was für eine Enttäuschung. Dir ist es, als wenn der Boden unter deinen Füßen weggezogen wird. Hast du sowas schon mal erlebt? Das gibt's. Du fühlst dich, als wenn Gott dich verlassen, zerschlagen hat, dich abgeschnitten hat von seinem Segen, dich zur Seite geworfen, dich vernichtet hat. Durch die Klagepsalmen und durch diesen Psalm und durch viele Dinge in der Bibel lässt Gott uns wissen, wir dürfen so fühlen. Du darfst so fühlen, das ist nicht verboten, das ist wichtig. Und es ist wichtig, dass du diese Gefühle zulässt und es ist wichtig, dass du diese Gefühle vor Gott ausdrückst. Und manchmal ist es wichtig, dass jemand an deiner Seite ist, der da mit dir durchgeht, durch dieses Tal, durch die Dunkelheit, wo die Schätze zu suchen und zu heben sind. Da braucht man jemand an seiner Seite, sonst traut man sich das nicht. Das kann ich nur empfehlen. Wir wollen die Schmerzen nicht mit irgendwelchen netten Bibelstellen zupflastern, auch nicht von allen anderen Leuten zupflastern lassen. Das muss passen. Wenn es nicht passt, dann lieber gar nicht sagen. Sagen wir Gott genau, wie wir uns fühlen, was da in uns nicht in Ordnung ist, wo wir unglücklich sind, wo wir verzweifelt sind. Seien wir ehrlich mit Gott, ganz wichtig. Jetzt gibt es zwei Gründe, weshalb Gott uns das erlaubt, vor ihm zu klagen. Erstens, Gott liebt es, wenn wir ehrlich sind. Gott hält alles aus. Was er nicht ertragen kann, ist, dass wir irgendwo anders hingehen, statt zu ihm zu kommen. Im Psalm 51,8 heißt es, du freust dich, Herr, wenn ein Mensch von Herzen aufrichtig und ehrlich ist. Gott freut sich, wenn du von Herzen ehrlich und aufrichtig bist. Wenn du zu ihm kommst, erste Adresse, sofort zu ihm oder nach einer Zeit zu ihm, aber geh zu ihm. Er ist der Spezialist für Schmerzen, er ist der Spezialist für Enttäuschung, er ist der Spezialist des Lebens. Wir dürfen, wie Heman, zu ihm kommen und die volle Breitseite auf ihm abfeuern. So geht's mir gerade und ich bin völlig am Ende und ich bin enttäuscht von dir. Wo bist du? Es ist, als ob du mir einen mit der Baseballkeule über den Kopf ziehst. Jörg Zink sagt mal, ein Bibelkommentator, nur wer nicht liebt, kommt ohne Trauern und Klagen aus. Nur wer nicht liebt, kommt ohne Trauern und Klagen aus. Wenn du liebst, dann gehören Klage und Trauer zu deinem Leben dazu. Lernen wir also, vor Gott zu klagen. Ich bin an deiner Seite, nimm ihn in den Arm und sag, lass uns das zusammen machen. Versuchen, ich weiß auch noch nicht wie. Vielleicht gibt es erfahrene, seelsorgerlich erfahrene Menschen, die gibt es ja durch diese Dunkel, die sich da dazustellen und sagen, wir gehen durch diese dunkle Zeit hindurch. Das ist Christsein, das ist Gemeinde, das ist Church. Es geht nicht nur darum, dass wir Gott gegenüber ehrlich sein, es geht noch um was anderes. Gott liebt es, wenn wir uns dem stellen, was da schief ist. Gott möchte uns in unserem Erwachsenwerden, in unserem Reifwerden ermutigen. Bitte stell dich dem, verdräng das nicht, mach das klar vor mir und vor einem Menschen deines Vertrauens. Wenn du im Glauben und im Wachsen, im Leben reifen möchtest, dann darfst du beginnen, diese grundsätzliche Fähigkeit einzuüben. Lerne mal innezuhalten, zu stoppen, Stopp, Analyse. Da ist jetzt was Schwieriges. Dann kannst du sagen, ja, ja gut, gehen wir zum nächsten. Nein, da ist jetzt was Schwieriges. Schenk dem Verlust deine Aufmerksamkeit. Geh da nicht drüber hinweg leichtfertig. Nicht mit frommen Argumenten, naja, der Herr wird es schon richten. Beginne, diesen Verlust zu benennen. Das ist wichtig für deine Gesundheit. Egal, ob es ein kleiner oder großer Verlust ist. Da sagen andere, was machst du da für einen Aufstand? Das ist völlig uninteressant, was andere sagen. Das ist für dich jetzt wichtig. Das ist ein Verlust, dem darfst du dich stellen und sagen, Herr, ich brauch da deine Hilfe, ich möchte da durchgehen. Schau dem Schmerz ins Auge. Habe ich ja schon lange. Schau deinen Schmerz, deinen Verlust an, drück ihn nicht weg. Das kann sein, dass das schon lange in deinem Leben ist, jahrzehntelang. Dann wird es etwas kritisch. Diese Schmerzen hast du immer schon in dir und das ist dann auch in dir angelegt, ist verdrängt. Und dann brauchst du jetzt ganz bestimmt Hilfe. Es gibt hier, bitte, wenn du solche Dinge hast, komm hier zur Leitung, komm zu mir. Wir haben Adressen von fähigen Fachleuten, die zum Glück auch noch wiedergeborene Christen sind. Eine ganz seltene Mischung und die brauchen wir da. Leute, die einen geistlichen Blick haben und die Fachwissen haben, die mit dir da durchgehen können. Nicht von irgendwelchen Leuten, das sind schwere Dinge. Schieb das nicht auf die lange Bank, wenn das schon länger dauert. Und diese kleineren Dinge kann man mit jemand anderem klären, der ein bisschen Erfahrung hat. Aber auch da muss man dann sehen, ist das der Bereich oder kommt da eine viel größere Dimension an Schwierigkeiten, an Verlust vor? Vielleicht hat es dich geschmerzt, dass du irgendeine Schule oder eine Ausbildung nicht geschafft hast. Ach, ist nicht so schlimm. Habe ich halt ein Handwerk gelernt. Noch heute bedauerst du das. Es ist nicht mehr so schlimm, aber eigentlich wollte ich was anderes. Verlust. Schau es an, vertrau dich darüber nachzudenken und mit Hilfe eines anderen daran zu gehen. Vielleicht tut es dir noch heute weh, dass du deinen Traumberuf nicht ergreifen durftest, aus irgendwelchen Umständen. Ein bestimmter Beruf, das wollte ich machen, das ist meine Bestimmung gewesen. Schau dir den Verlust an. Lass die Schmerzen zu, vielleicht ist da ja noch was möglich, aber benenn den Schmerz, benenn den Verlust. Eine langjährige Freundschaft ist zerbrochen. Ach, ja, schon lange her. An irgendeiner unüberbrückbaren Meinungsverschiedenheit. Schau dem Verlust in die Augen und erlaub dir, das zu betrauern, zu benennen und dann auch zu klären vor Gott. Tod, Scheidung, ein Elternteil hast du so verloren oder beide. Der Mangel, den du dadurch erlitten hast, nagt bis heute an dir. Warum ist das mir passiert? Warum in unserer Familie? Erlaub dir, darauf zu schauen, den Schmerz zu benennen, den Schmerz zu Gott zu bringen, mit jemand anders am besten und sagen, ich will hier heil werden. Schmerzt mich, ich will hier heil werden. Hilf mir, du bist der Schmerzensmann, du bist der Arzt. Deine Kinder lesen sich immer mehr von dir und geben dir zu verstehen, dass sie nicht mehr auf dich angewiesen sind. Früher warst du eine der wichtigsten Bezugspersonen. Jetzt hörst du manchmal wochenlang nichts mehr von ihnen. Auch dieser Verlust ist real. Stell dich ihm und sag, dass Herr, das schmerzt mich. Ist ein Verlust. ich möchte hier heil werden. Und da gibt es nicht einen schlimmeren Verlust und einen tragischen Verlust und einen super tragischen Verlust. Verlust ist für jeden von uns Verlust. Und den gilt es zu bearbeiten, sonst geht es in die falsche Richtung. Ich mache euch, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erfrischen. Und dann geht es gleich weiter. Lernt von mir. Also Erquickung, Erfrischung, Befreiung und dann geht es gleich ins Klassenzimmer. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus nimmt uns in seine Schule, damit wir da wachsen können. Dass wir fitte Leute werden fürs Reich Gottes und für diese Welt. Die Menschen von heute sind verängstigt, total besorgt, zu Recht. Sie brauchen ein christliches Gegenüber, Christen, die sagen, ich verstehe auch vieles nicht, aber ich habe einen Halt in Jesus, den biete ich dir an. Die Not besteht ja nicht darin, dass du dir nicht erlaubst, über schmerzhafte Verluste in deinem Leben zu trauern und zu klagen. Die Not ist, dass du vielleicht seit Monaten und Jahren in diesem Verlust, in dieser Trauer, in dieser Klage gefangen bist und nicht mehr herausfindest. Ein gutes Angebot heute. Hier sind gleich Hartmut und wer wollte noch beten? Ich habe es nicht mehr. Und Marie-Louise und wir sind auch hier vorne. Wenn du ein Gespräch brauchst, bitte komm nach vorne. Die anderen gehen raus, die geht das gar nichts an. Und wir wollen das gerne. Nutz die Zeit, mit dir besprechen oder erste Schritte mal überlegen, was könnte man da tun. Komm raus aus dieser Gefangenschaft in Trauer und Klage, in Schmerz. Inmitten dieser Trauerprozesse helfen uns tragende Beziehungen zu anderen Menschen, das habe ich schon an anderer Stelle gesagt. Je mehr gute Vertrauenspersonen hast, die möglichst auch Christen sind und Jesus kennen, desto besser kommst du da raus. Sich da zurückzuziehen ins innere Schneckenhaus, mir kann sowieso keiner helfen, hilft dir nicht weiter. Und Trauern ist eine Durchgangsstation zur Freude. Ein Weg zur Freude weiter. Das dauert. Das dauert, aber das ist möglich. Wer sagt, bringt sie ans Licht, das ist schon ganz wichtig. Und dann kann Gott etwas tun. Ich will dich wiederherstellen. Ich will, dass er versteht das. Jesus, der Herr, unser Arzt, er kann das, er will das, er versteht das. Gott hilft mir, loszulassen meine Klage, meine Trauer, den Schmerz bei ihm zu hinterlegen. Bewusst durchlebte Trauer wird sich eines Tages in neuen Lebensmut verwandeln. In der Trauer lasse ich los, ich gehe bewusst und trauernd aus der Hand, was mir genommen worden ist und bekomme Wiederherstellung. Das heißt nicht, dass all unsere Wünsche, die nicht erfüllt worden sind, für alle Ewigkeit in der Zukunft aufgegeben werden müssen. Da gibt es immer noch Wünsche, die man sich erfüllen kann. So ist es ja nicht. Gott ist mit uns am Arbeiten. Lässt du ihn an dir arbeiten. Psalm 73 am Ende. Asaf, einer der anderen Lobpreisleiter, geht durch eine Riesenkrise. Psalm 73. Er betet zum Schluss, bevor er 16 Sätze lang seine Trauer, seine Verzweiflung über das Wohlergehen der gottlosen Menschen von sich gegeben hat, er der super Lobpreisleiter. Und dann sagt er, bis ich ging in das Heiligtum, Tempel, Heiligtum, er hatte Zutritt zum Heiligtum des Tempels, bis ich in die Gegenwart Gottes trat. Und dann merkt er, ich war wie ein Tier, ich war völlig von der Rolle, dass ich so neidisch war und dass ich sogar meine Gottesbeziehung aufs Spiel setzen wollte. Und dann sagt er, dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Und wenn mir gleich Seele und Leib verschmachtet, bist du doch alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Wenn ich nur dich habe, frage ich nicht nach Himmel und Erde. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu dir halte. So endet das bei Asaf. Bei Heman bleibt das Ende offen. Ein ganz interessanter Psalm, eine kantige Sache, verstehen wir nicht alles. Die Lobpreiser können gerne schon nach vorne kommen. Wir wollen dieses Lied singen, dennoch, Und wir wollen in dem Lobpreis einen Raum öffnen hier, der ist schon geöffnet, spüre ich, wo du allein vor Gott sein kannst und sagen, wo ist da ein Schmerz? Wo ist da etwas in mir, was mich total blockiert? Oder was mich ab und zu blockiert, was mich entmutigt? Und das will ich heute klar machen, heute. Während wir hier im Lobpreis sind, kannst du das alleine für dich klar machen oder kannst auch mit einem Nachbarn beten oder kannst einfach sagen, das will ich hier klären, die nächsten Schritte, die da zu tun sind, nach dem Gottesdienst.